Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 43. In dieser Folge spreche ich mit der buddhistischen Zen-Nonne Kankyo Tianye darüber, wie wir die Verbindung zu uns selbst stärken, wie Tiere uns helfen, die Stille in uns zu finden und über Spiritualität im Alltag. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach Christina Schacka. Kankyo Tianye ist buddhistische Zen-Nonne. Über 15 Jahre lebte sie in einem Kloster im Elsass. Sie selbst nennt sich Nonne 2.0, denn sie bloggt und produziert Videos über Spiritualität, Meditation, Zen-Buddhismus und Stille. Kankyo unterrichtet, leitet Seminare, Retreats und tritt als Speakerin auf. Sie schreibt zudem wunderbare Bücher mit viel Humor und Tiefgang. Herzlich willkommen, liebe Kankyo. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast beim Potenzialforscher-Podcast bist.
Ich freue mich auch, mit allen Leuten da zusammen zu sein.
Du sagst ja von dir, und das finde ich eine sehr interessante Bezeichnung, dass du eine Nonne 2.0 bist. Und für mich ist es so die große Frage, wie vereint man buddhistische Traditionen mit dieser modernen technischen Welt?
Das ist wirklich eine Challenge. Das ist nicht einfach. Das heißt, in unserer Gesellschaft, alles ist so gemacht, um uns weg von dem präsenten Moment zu nehmen und mit kleine und lustige Werkzeuge wie Facebook, WhatsApp und so weiter. So, aber in der anderen Seite, das ist da. Das heißt, alle Leute benutzen das. So, wie kann man in dieser Gesellschaft ein neues Art zu leben finden? Das ist das Ziel von Buddhismus. Das heißt nicht mit alles schneiden, aber mit was da ist zu leben. So, das ist normal.
Gerade mit dem heutigen Medienangebot und ich glaube auch, weil wir ein unglaublich schnelles Lebenstempo haben, ist es für uns Menschen schwieriger geworden, in diese Stille zu kommen. Warum brauchen wir Menschen überhaupt diese Stille?
Ja, ich glaube, man braucht das mehr und mehr, denn jetzt es gibt viele Distraktionen. Das heißt, man kann nicht mehr warten oder nur nicht tun. Das ist nicht modern. So, dass, und Leute haben weniger und weniger Geduld. So, das, glaube ich, muss man wieder lernen. Und für das Buddhismus und auch die Meditationpraxis, das ist wirklich ideal, denn wenn man meditiert, sozusagen, gibt nichts zu tun. So, mein erster Schritt ist wirklich, okay, das ist ein bisschen langweilig, was mach ich mit diesem Fakt, mit dieser Tat? Ja, das ist wirklich normal ein Challenge, denn alles geht sehr schnell, man braucht schnelle Antworten, man will nicht mehr warten. Wenn man wartet, das ist schade, dass wenn man wartet oder wenn man ein bisschen langweilt, man kann zu sich selbst zurückkommen. Sonst ist man immer in Richtung draußen, ne? Und die Idee ist, in diese Stille oder in diese Warte oder in diese Langeweile kann man zurück zu sich selbst, zum Atmen, zum Körperbewegungen, zu Gedanken zurückkommen. So, jedes Mal man langweilt, das ist ein Gift von Buddha.
Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich mich langweile.
Genau.
Ich erlebe auch oft, dass Menschen, wenn sie versuchen zu meditieren, sehr nervös und unruhig werden und ja, das dann abbrechen. Also würdest du sagen, man muss so versuchen, über diese Unruhe und vielleicht auch diesen Ärger, der da manchmal kommt, wenn man damit beginnt, wie hinwegkommen, damit man dann zu dieser, ich sage jetzt, Langeweile kommt?
Ah ja, das ist manchmal ein Hindernis. Das heißt, ein paar Leute sagen, oh, das ist nicht für mich, ich bin zu nervös. Das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Aber man sitzt in Meditation mit allen Emotionen. So, am Anfang, ich habe angefangen, ich war 26 und natürlich, mein Körper war wie ein Teufel, sehr, sehr nervös. vielleicht Agitation, Erregung. Und man sitzt und man sieht oder man fühlt das wirklich. Und das ist kein Kampf gegen was da ist. Das ist sehr wichtig in Buddhismus. Man macht keinen Kampf mit sich selbst, aber nur willkommen. Und wenn eine Emotion darf kommen, sie kommt und geht. Und wenn sie ist so wie eine Decke drauf, dann das wird größer und das ist sehr unangenehm. Aber Wut kann kommen, Erregung kann kommen. Und wenn das kommt und ist willkommen, das geht weg.
Glaubst du, dass wir heute eine falsche Vorstellung von Stille haben?
Ja, das ist so. Stille ist manchmal bedeutet manchmal, man muss immer so sein, ein bisschen wie vollkommene Frieden. Ne?
Ja, genau.
Ich meditiere, ich bin immer so ruhig. Aber das ist nicht wahr. Stille ist je mehr wirklich sein, mit was da ist, aber hinten, im Hintergrund von Gedanken, von körperlichen Empfindungen, gibt es einen riesigen Friede. Das ist wahr. Aber wenn man das zu viel sucht, man findet nicht.
Dann tritt quasi das Gegenteil ein wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau. Das ist die Idee vor die Gedanken. Stille ist vor die Gedanken, vor im Hintergrund. Das ist einen Weg zu erklären.
So quasi als Boden, das ist der Boden.
Ja, ja. Ja,
und dann, ja. Okay, ich habe dich verstanden. Du schreibst in deinem Buch auch, dass die Tiere uns helfen können, zu dieser Stille wieder zu finden. Und du beschreibst Tiere als Führer zurück zu einem Leben im Einklang mit der Erde. Kannst du das näher beschreiben?
Ich wohne in der Nähe von 15 Pferden. Die sind isländische Pferde, die sind super süß und haben immer draußen gelebt. So, die sind nicht wild, aber schon sehr, sehr lebendig. Und die sind immer in die körperlichen Empfindungen. Das heißt, die hören viel, die sehen nicht so gut, aber die sind im Körper, die sprechen miteinander mit Körper, die benutzen keine Wörter. Und ihre Sprache ist sehr spontan. Und durch diese Betrachtung, ich lerne viel. Das heißt, nicht immer im Gedanken zu gehen, nicht immer im Wörter, aber mehr ins Hier und Jetzt und spontan vom Körper.
Du engagierst dich ja da auch für ein ganz spannendes Projekt, nämlich einen Lebenshof für Tiere, der ganz nahe bei diesem Zen-Kloster in Weitersweiler im Elsass, wenn ich das richtig verstanden habe, noch gebaut werden soll. Kannst du uns das Projekt ein bisschen beschreiben und erklären, wie das funktioniert?
Ja, das ist wirklich ein Traum. Ich freue mich so viel. Da gab es einen Ranch vorher. Und die Besitzer, die sind jetzt alt und die wollen übernehmen. Und die Idee ist, diese Ranch zu kaufen. Und dort können schon 15 Pferde leben, die sind mehr und mehr alt. So, wir möchten die behalten und ein paar mitmachen, aber je mehr Meditation mit Pferde oder Kontemplation vom Pferde, das heißt, die leben und wir gucken an die Pferde, das ist super.
Oh ja, ich habe auch ein Pferd, das ist sehr super.
Und auch in Zukunft möchten wir auch andere Tiere haben, in ein oder zwei Jahren, das heißt Ente oder Schaf. Oder Schweine und verschiedene. Und eine andere Verbindung zu verstehen und Ethologie über diese neue Welt zu entdecken. Hintergrund von diesem Lebenshof ist die buddhistische Praxis. Das heißt, die Leute, die dort leben werden, werden auch das Ablauf vom Kloster folgen, das heißt Meditation morgen und Abend, Essen in Stille und auch Zeremonien und so weiter.
Wow, also das soll wirklich so eingebunden werden auch in diese buddhistische Praxis.
Genau, ja, das ist für uns wertvoll, denn auch in die buddhistische Praxis gibt es viel über die Beziehung mit Natur und die Einheit von alles. Hein? Und in unserer Gesellschaft mit allen Klimaänderungen und alles, wir brauchen, ich glaube, Orte, wo ein nicht so Beispiel, wir werden keine perfekten Leute sein, aber eine andere Art zu leben.
So ein Vorbild, oder? Oder einfach ein Beispiel, wie man es auch machen, wie man, ja, es auch wie machen es könnte. Ist,
ja.
Ja. Ihr sammelt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch für diesen Hof, um dieses Grundstück kaufen zu können. Kannst du mir sagen, wie man sich da auch engagieren möchte, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das gefällt mir, da möchte ich mitmachen?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein bisschen Geld geben, das ist willkommen. Und dann gebe ich eine Adresse. Es gibt eine Website, wo man kann Spenden geben. Und sonst, wir suchen auch Leute, die von weit engagieren möchten, um uns zu helfen für Kommunikation oder für diese Webseiten, Social Network, Grafik und alle, was ist nützlich, um das Projekt kennenzumachen. Ne?
Super, ja, genau, um das bekannt zu machen, ja, sehr schön. Also ich werde natürlich dann auf meiner Webseite und auch bei den Posts die Adresse angeben, den Link angeben, wo man spenden kann, weil ich glaube, dass das wirklich ein, ich habe mich da ein bisschen eingelesen auf dieser Webseite und ich finde das wirklich ein ganz fantastisches Projekt. Also es ist wirklich eine wunderbare Idee. Ich glaube, es war deine Idee, oder? Dieses,
ja, ich habe das schon seit ein paar Jahren gedacht.
Sehr schön, sehr schön. Ja.
Und auch, wir möchten auch diese Permakultur-Aspekte entwickeln. Das heißt, alles wird aus der Idee von Permakultur installiert, mit Wasser, mit unserer eigenen Gemüse und eine Art, ja, zusammenzuleben, nicht mit wenig, aber mit viel Freude.
Ja, sehr schön. Ja, es hört sich sehr durchdacht an, dein Traum, ja, der da langsam Gestalt annimmt. Sehr schön. Jetzt im Herbst ist ja dein neuestes Buch erschienen mit dem Titel, also im Deutschen heißt der Titel Unterwegs ins Hier und Jetzt, buddhistische Impulse, um aus jedem Moment das Beste zu machen. Worum geht es in diesem Buch?
Die Idee ist gekommen, im Kloster kommen viele Leute, die für 3 Tage bis 3 Wochen oder ein paar Jahre auch haben. Und wenn die zurückkommen zu Hause, das ist immer ein bisschen problematisch. Das heißt, die Rahmen ist nicht mehr da. So, wie kann ich ein spirituelles Leben auch im Alltag, in die normale sozusagen Gesellschaft zu haben? Und ich wollte ein paar Ideen sammeln, um von morgen bis abend so viele verschiedene Praxis oder ja, spirituelle Übungen zu vorschlagen.
Ja, du bist ja Profi in dem, weil ich meine, du musst ja diese zwei Welten auch sehr verbinden und in den täglichen schnellen Alltag dann ja auch integrieren, weil du nicht nur, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht nur im Kloster lebst, oder?
Ja, das ist auch ein Buch für mich.
Du hast es für dich selbst geschrieben.
Genau.
Ja, das ist die beste.
Und wenn ich gute Lösungen finde, habe ich gedacht, das kann auch vielleicht für Leute sein.
Das ist super. Genau.
Ja, ich bin halbtag hier oder ein bisschen mehr jetzt mit das Projekt, brauche ich mehr Zeit im Kloster, denn das ist in der Nähe. Aber die letzten Jahre, meine Bücher sind viel übersetzt in verschiedene Sprachen, so ich sollte viel unterwegs sein. Das heißt, in verschiedene Länder. Und da gab es diese Problematik. Hein? Was mache ich jetzt in diesem Hotel oder im Restaurant oder mit Leuten, um meine Präsenz zu behalten? Um ins Körper zu bleiben. Das ist wirklich diese Idee. Wieder ins Körper zurückzukehren. Nicht nur hier im Kopf.
Und was mich fasziniert an deinen Büchern ist diese ja, diese Leichtigkeit und dieser Humor. Also ich hab mir da einen Titel rausgesucht. Ich musste manchmal wirklich laut loslachen. Also zum Beispiel beim Lesen des Titels Die Unterweisung eines Salatblattes oder Wie man zur Besinnung kommt. Also so heißt das im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt. Und ich finde, dein Schreibstil ist wirklich einzigartig. Wie bringst du diesen Humor in diese Bücher rein? Oder wo kommen diese Beispiele her?
Ich weiß nicht, das kommt in meinen Kopf. Vielleicht gibt es ein bisschen lustige Engel um mich herum, die senden Ideen.
Also Humor ist schon deine Stärke, oder?
Ja, ich mag gern lachen, ja. Und ich habe bemerkt, wenn man mit Freude und mit Humor, man kann mehr schaffen. Wenn es zu seriös ist, manchmal ist man ein bisschen verkrampft und das ist nicht so leicht, den Ziel zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass man keine Bemühung braucht, denn im buddhistischen Leben, im spirituellen Leben, man braucht auf jeden Fall sich zu bemühen und das ist nötig, ja, um den Ziel zu erreichen. Aber auch ein bisschen Lachen und Freude, das tut gut. Ja?
Humor kann man trotzdem brauchen, oder? Du machst ja auf deiner Webseite machst du Videos, du machst Blogs, du schreibst Bücher. Wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Weg eigentlich einzuschlagen?
Also ich mag gern Kommunikation, das heißt mit Leuten und so. Und Einsamkeit auch, beide mag ich gern. Aber vor 20 Jahren habe ich bemerkt, oh, jetzt kommt diese Internet-Revolution. Und wir Buddhisten, meiner Meinung nach, wenn wir möchten die junge Generation berühren, soll man in derselben Welt leben. Sonst ist es zu weit weg von die Problematik diese Zeit. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was sind diese sozialen Netzwerke, wie man bloggt, wie man macht. Und ich finde das lustig. Aber ich habe eine Disziplin, das heißt, das mache ich am Morgen, aber Nachmittag und Abend keine Verbindung, wenn es möglich ist. Manchmal muss ich ein bisschen am Ende des Tages, aber normalerweise Nachmittag ist immer in Natur oder mit Pferden. Sonst mein Kopf ist...
Also du hast da ganz klare Regeln, wo du sagst, das ist die Zeit für Social Network und das ist die Zeit, wo ich mich auch zurückziehe oder dann für meine Praxis und meine Übungen.
Ja, ja, sonst bin ich immer in nur eine virtuelle Welt, ja? Und das ist nützlich, um die buddhistische Idee oder Spiritualität zu verteilen. Aber ich brauche auch richtige Sachen mehr.
Die reale Welt.
Ja.
Ja, die reale Welt. Wie bist denn du hast gesagt, es war so 26, als du, glaube ich, auf den Buddhismus gekommen bist. Was hat deine Reise, deine spirituelle Reise eigentlich so initiiert? Was war der Ursprung, dass du gesagt hast, jetzt mache ich mich auf die Suche?
Ja, das am Anfang, das war, wenn ich 18 oder 20 Jahre alt war, habe ich ein Buch von Dalai Lama gefunden. Und an dieser Zeit gab es nicht so viele Bücher von Buddhismus. Jetzt gibt es einen riesigen Berg, aber damals sehr wenig. Und wenn ich das gelesen habe, das war wirklich, vorher war ich verloren. Ich habe keinen Sinn zum Leben gefunden. Ich habe gedacht, was ist das für ein Leben? Arbeiten, Kinder, Auto kaufen und was noch? Und das war nicht etwas, hat gefällt, das wie ein Sinn, ein spiritueller Sinn. Und dann nachher habe ich diese Idee von, dass alle Dinge sind in Verbindung, wirklich im Körper gefühlt. Und ich habe das im Kopf behalten und ein bisschen später habe ich einen Zen-Retreat gemacht in einem Kloster im Zentrum Frankreich. Es gab viele Studenten, das war im Sommer und sehr lebendig, sehr, sehr angenehm und viel Meditation, viel, was man nennt, Zazen. Und ich bin zurückgekommen zu Hause und nach ein paar Monaten habe ich gedacht, das will ich machen. Das war ganz klar nicht schwer als Entscheidung. Ich wollte wirklich diese Leben haben.
Wir leben in einer Zeit, zumindest in den westlichen Ländern, wo ich spüre, dass sehr viele Menschen den Sinn im Leben suchen und in diesen materiellen Dingen nicht mehr finden, obwohl es uns ja wirklich sehr gut geht. Und so diese Sinnlosigkeit oder dieses, wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Erde, immer wichtiger wird. Hast du da einen speziellen Tipp oder was würdest du den Menschen raten?
Ja, wenn diese Frage kommt, ich glaube, dass die Reise kann anfangen. Ne? Man hat diese Idee, das ist sozusagen normal, diese Frage zu stellen. Und dann kann man anfangen zu suchen. Und wenn man fängt an zu suchen, das ist schon ein Teil des Antwort. Das heißt, man ist auf ein neues Weg. Ich suche jetzt. Das heißt nicht, dass man wird sehr schnell finden. Aber suchen ist schon die spirituelle Pass, Weg. Und mein Vorschlag wäre ja, mehr in Natur zu gehen und Verbindung mit die Bäume, mit die Vögel, mit die Sterne und die Einfachheit des Lebens wieder zu kennen oder kennenzulernen. Und zweite ist natürlich für mich, das ist die große Gift von dieses Leben, das ist die Meditationpraxis. Denn das ist auch sehr einfach, gibt nichts zu tun und dann kann man das Leben fühlen in seiner Einfachheit. Und das ist auch so schön.
So schön, vielen Dank. Ja, und du hast etwas ganz Spannendes gesagt mit dieser Suche. Ich beobachte, dass es uns immer schwerer fällt, diese Suche zu akzeptieren. Dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen eigentlich schon am Ziel sein. Und dass wir diese Suche gar nicht, wie soll ich das sagen, genießen oder sie schätzen,
genau,
sie als wertvoll erachten, sondern denken, die Suche, das ist der Fehler, ich muss ja schon am Ziel sein.
Ja, nee, Suche ist schon die Antwort. Und das ist auch die Idee, in Unwissenheit zu bleiben zu können. Denn unsere Gesellschaft ist so rational geworden, man braucht Antworten oder Erklärungen für alles. Aber kann man so in Unwissenheit bleiben? Mit Vertrauen, das gibt etwas mehr riesig als ich selbst. Und dieses Universum kann ich nicht ganz verstehen, aber kann ich in Verbindung mit dieser großen Welt bleiben. Normalerweise, man braucht sehr viele Antworten. Ne? Und das ist so, das ist das, denn das. Aber ich glaube, wenn man auch die Frage zu lassen, ist auch sehr interessant.
Das ist ein guter Tipp, bei der Frage zu bleiben, ein bisschen länger bei der Frage zu bleiben. Hättest du denn einen Tipp? Also ich erinnere mich, im Buch hast du eine Übung mit der Zunge, um mehr in die Stille zu kommen. Ich kann mich aber nicht ganz genau erinnern. Könntest du die vielleicht erklären?
Ja, das ist, was man lernt mit Meditation. Man benutzt verschiedene Teile von Körper, um das Geist zu beruhigen. Und zum Beispiel, wenn man viel spricht, auch in seinem Kopf, das Zunge bewegt viel. So man kann lernen, die Zunge zu beruhigen, ein bisschen so.
Ah, den Kiefer zu entspannen und hängen lassen, ja.
Man sieht ein bisschen blöd aus.
Ja, das macht nichts. hängen lassen. Genau.
Und wenn man so sieht und alles ist entspannt, dass die Gedanken sind auch mehr ruhig. Alles ist in Verbindung. Ja? Das Körper ist eine Einheit. So wenn man Kiefer loslässt und Zunge auch, das macht auch einen super Effekt, dass sie sagen.
Ja, es funktioniert sofort. Ja, also sofort, man spürt sofort, ja. Das verändert sich umgehend. Ja. Wow, super Tipp. Toll. Welche Pläne hast du denn für 2020? Welche Pläne und Wünsche?
Also das fängt an mit diesem Lebenshof. So, das ist mal. So, ich bin dabei, mein drittes Buch fertig zu machen. Das heißt, nächste Woche soll ich mein Schreiben zu das Verlag geben.
So, ah, du hast das Manuskript ja, schon fertig?
Ja, Manuskript auf Französisch.
Wow.
Ja.
Super.
Und das ist ein bisschen mehr personell, dieses Buch, viel über mein Leben, denn ich möchte erklären, wie ich mache. So, das heißt, die Leute können Identifikation oder
identifizieren, ja.
Ja, das ist ein zwischen Menschen verteilen. Und diesen Lebenshof. Und dort möchten wir viele Ausbildung machen, auch Seminar für Firmen. So, die Leute kommen für ein oder zwei Tage kommen und viel entdecken. Und das wird viel Arbeit sein. Wir sollen eine Website machen, wir sollen alles Werbung machen. Oh, ja, das ist mein Plan.
Wow. Ah, ja. Da kommt einiges auf dich zu. Wann soll denn das Buch erscheinen? Gibt es da schon einen Plan?
Ich glaube im Frühling, glaube ich. Aber in Frankreich, so in Deutschland weiß ich noch nicht. Normalerweise, das dauert noch ein Jahr.
Bis es übersetzt ist dann quasi. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also wir freuen uns natürlich auch auf das dritte Buch. Und ich nehme an, da hat es genauso viel Humor drin wie in den ersten beiden auch, oder?
Ja, ja, viel mehr.
Noch mehr, ja, super. Kankyo, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für dieses Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und wie gesagt, die ganzen Links zur Website, auch für den Lebenshof und so weiter, das werden wir in den Shownotes natürlich aufzeigen, sodass die Hörerinnen und Hörer das finden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank.
Eine unglaublich inspirierende Frau. Du findest alle Infos und Links zu den Büchern und den Projekten von Kankyo Tanje auf meiner Website unter dem aktuellen Post zu dieser Folge. Und wenn du noch etwas Weihnachtsgeld übrig hast, unterstütze das wertvolle Projekt, den Lebenshof für Tiere, von dem Kankyo gesprochen hat. Jeder Franken oder Euro hilft, diese Welt damit ein Stückchen besser zu machen. Dankeschön. Nun wünsche ich dir von Herzen schöne Festtage, viele Momente der Stille in dir und natürlich einen wunderbaren Start in ein 2020 voller magischer Potenzialmomente. Die nächste Potenzialforscher-Podcast-Folge erscheint am 14. Januar 2020. Bis dahin alles Liebe und schön, dass es dich gibt, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.